Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
Ich weiß natürlich nicht, wie es Ihnen ergeht, aber wenn ich vor einem Arztbesuch stehe, dann mache ich mir vor einer Sprechstunde, beispielsweise bei einem Orthopäden oder einem Internisten, gewöhnlich nur wenig Sorgen. Bei einem anstehenden Termin bei meinem Zahnarzt geht es mir irgendwie anders, obwohl mein Zahnarzt wirklich ein guter ist. Sagen wir es mal so, ich weiß, dass ein regelmäßiges Vorstellen beim Zahnarzt hilfreich ist, aber ich freue mich nicht wirklich drauf. Heute sehe ich das übrigens ganz locker. Ich habe zwar auch einen Termin mit einer Zahnärztin, aber erfreulicherweise ist sie zu mir gekommen. Und damit willkommen zum Umdenken, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Universität Münster. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Das wissen Sie wahrscheinlich alle. Die ärgsten Feinde unserer Zähne sind Karies und Parodontitis. Und deswegen gibt es in Deutschland regelmäßig Mundgesundheitsstudien. Seit 1989 untersucht das Institut der Deutschen Zahnärzte, wie es um die Zahngesundheit in Deutschland bestellt ist. Der Titel der Studie lautet übrigens Deutschland auf den Zahn gefühlt. Derzeit läuft die 6. Auflage, die Ergebnisse werden in Kürze vorgestellt. Aber was meinen Sie, was hat die 5. im August 2016 vorgestellte Studie ergeben? Wie steht es in Deutschland um unsere Zahngesundheit? Die wichtigste Erkenntnis lautet, die Zähne der Deutschen sind so gesund wie nie zuvor. Ich möchte Ihnen heute nur 3 konkrete Ergebnisse vorstellen. Unter den 12-jährigen Kindern sind 81% nach dieser Studie kariesfrei. Damit ist Deutschland gemeinsam mit Dänemark internationaler Spitzenreiter. Erwachsene im Alter von 35 bis 44 Jahren haben 30% weniger Karieserfahrung. Die Anzahl schwerer parodontaler Erkrankungen und von Wurzelkaries befallener Zähne hat sich innerhalb weniger Jahre halbiert. Und drittens, jüngere Senioren, das ist die Gruppe der 65- bis 74-Jährigen, leidet deutlich seltener unter Zahnlosigkeit als früher. Und jetzt möchte ich wissen, steht das alles nur auf dem Papier oder deckt sich das auch mit der aktuellen Forschung und den Erfahrungen von Fachleuten, also zum Beispiel von Zahnärzten? Und deshalb freue ich mich sehr über meinen heutigen Gast, mit dem ich heute mit Blick auf den Tag der Zahngesundheit am 25. September über viele Themen rund um unsere Zähne sprechen werde. Wer ist mein Gast? Professor Dr. Anne Wolowski hat ab 1982 an der Universität Münster Zahnmedizin studiert. 1988 folgte die Approbation als Zahnärztin, ein Jahr später die Promotion, 1996 die Habilitation über die Erkennung psychosomatisch erkrankter Patienten. Seitdem lehrt und forscht Anne Wolowski in der Poliklinik für prothetische Zahnmedizin und Biomaterialien am Universitätsklinikum Münster. Zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin, dann als Oberärztin. Seit 2017 ist Anne Wolowski leitende Oberärztin und stellvertretende Direktorin dieser Poliklinik. Seit 2006 ist sie Vorsitzende des Arbeitskreises Psychologie und Psychosomatik in der Zahnheilkunde bei der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Schließlich ist sie auch Leiterin der Sprechstunde für Patienten mit Funktionsstörungen und unklaren Kiefergesichtsbeschwerden. Ihr Arbeitstag, das fand ich interessant, das hat sie mal im Interview gesagt, ist, Zitat, aufgebaut wie ein Dreieck, bestehend aus Lehre, Klinik und Forschung mit jeweils wechselnden Anteilen. Zitat Ende. Das klingt nach reichlich Abwechslung und vor allem auch nach viel Arbeit. Und gerade deswegen bin ich sehr froh, dass wir Sie heute für unseren Podcast gewonnen haben. Willkommen, Frau Wolowski.
Ja, ich freue mich auch hier zu sein, auch wenn ich die Vertreterin einer vielleicht nicht ganz so geliebten Fachrichtung bin. Hoffe ich mal, heute das Eis ein bisschen brechen zu können und den ein oder anderen Tipp geben zu dürfen.
Da bin ich mir ganz sicher. Frau Wolowski, ich hatte ein paar Zahlen am Anfang genannt und das Ganze auch in das summarische Ergebnis gegossen. Die Zähne der Deutschen sind so gesund wie nie zuvor. Wir werden sicherlich im Laufe des Podcasts noch auf viele Details zu sprechen kommen, aber am Anfang mal ganz grob, deckt sich das auch mit Ihren Erfahrungen?
Ja. Also wenn wir zum Beispiel unsere Studierenden anschauen, dann sehen wir sehr, sehr viele kariesfreie Gebisse. Wenn wir Kinder in den Behandlungen sehen, was natürlich in der zahnmedizinischen Prothetik eher selten der Fall ist, aber sie begleiten halt auch ihre Eltern oder Großeltern, um dann auch an den Zahnarztbesuch herangeführt zu werden, dann sehen wir in der Tat kariesfreie Gebisse. Und das zeigt, dass es durchaus funktioniert, in der Medizin prophylaktisch wirksam zu werden. Ich glaube, wir sind die einzige Disziplin, die hier den Nachweis gebracht hat, dass Aufklärung, die Patienten mitnehmen, erläutern, was kann ich tun, was muss ich tun, um meine Mundgesundheit zu erhalten, um hier eben Karies, Parodontalerkrankungen keinen Vorschub zu leisten. Das ist offensichtlich in der Bevölkerung in allen Schichten sehr gut angekommen. Und wir dürfen eigentlich stolz darauf sein, dass wir es wirklich geschafft haben, von an sich ursprünglich mal relativ schlechten Ergebnissen einen solchen immensen Erfolg in vergleichsweise kurzer Zeit hinzubekommen.
Jetzt haben Sie schon im Prinzip meiner Frage vorweggenommen, aber gut, dass Sie das angesprochen haben. Ich wollte natürlich nach den Gründen fragen. Ist das tatsächlich diese Aufklärung? Denn ich meine, man sieht ja keine Kampagnen oder so ähnlich im Fernsehen oder in den Tageszeitungen. Ist das also das persönliche Gespräch der Zahnärzte, was über die Jahre, Jahrzehnte dann doch irgendwie einsickert und Wirkung zeigt?
Ja, steter Tropfen hüllt den Stein, kann man wirklich sagen. Und auch Kinderärzte wirken hier natürlich mit. Das sind ja die ersten Kontaktpersonen, wenn es darum geht, dass Kinder dem Arzt vorgestellt werden. Und die Aufklärung von Eltern, von jungen Eltern, und hier gibt's durchaus Informationen, Kampagnen. Schauen Sie mal ins Internet, schauen Sie mal bei der Bundeszahnärztekammer oder auch bei der DGZMK, also der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Hier gibt's viele Patienten, Informationen, die sehr gut aufbereitet sind und die helfen, auch nachhaltig hier Informationen zu bekommen. Weil wenn Sie beim Arzt sind, Sie vergessen ungefähr mal bis zu Ihrer Haustür, und gerade wenn Sie beim Zahnarzt gewesen sind.
Den wollen Sie ganz schnell vergessen wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich wohl.
Oder zumindest manchmal.
Und dann vergessen Sie, ja, 30, 40, 50% der Inhalte. Und da müssen wir natürlich für sorgen, dass das zu Hause wieder aufgefrischt wird.
Sie haben die Studierenden schon angesprochen, die offensichtlich auch über durchschnittlich sehr, sehr gute Zähne verfügen. Man stellt sich das ja so vor, dass oft die Eltern den Kindern im Nacken sitzen und sagen, jetzt putz die Zähne, jetzt mach dieses oder jenes. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, auch die jungen Leute selber, nehmen wir mal die Studierenden, achten heutzutage sehr intensiv drauf.
Ja, und das ist im Grunde im Elternhaus geübt und gelernt. Also es wird mit dem Kleinkind, mit dem Durchbruch des ersten Zahnes, wird begonnen, Mundhygiene zu betreiben, hier Routinen reinzubringen, so dass man, wenn man abends vielleicht mal übermüdet ins Bett fällt und merkt, ich habe die Zähne nicht geputzt, dass man dann auch nicht einschlafen kann. Das ist so das Beste an der ganzen Sache. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Und natürlich auch die Ernährung spielt hier eine Rolle. Hier ist doch ein sehr, sehr großes Bewusstsein, gerade bei den jüngeren Menschen, entstanden und ausgebildet worden. Die regelmäßigen Kontrolltermine, das wird ja auch von den gesetzlichen Krankenversicherungen gefördert, dass wenn ich was für meine Zähne tue, habe ich ja auch Vorteile, was möglicherweise die Finanzierung später mal, falls doch Zahnersatz erforderlich ist, anbelangt, wenn ich den Nachweis erbringen kann, ich bin regelmäßig beim Zahnarzt gewesen. Und natürlich auch die Fluoridierung spielt hier mit hinein, um Karies zu verhindern. Also wir haben sehr, sehr viele Stellschrauben, an denen wir drehen können und auch gedreht haben.
Gibt es, jetzt wollen wir mal kurz, wie gesagt, wir sind auf einer sehr allgemeinen Ebene, kurz auf die Gruppen gucken oder auf die Patienten, bei denen das nicht ganz so gut funktioniert. Gibt es Personengruppen Ihrer Erfahrung nach, die besonders anfällig für Zahnerkrankungen sind? Ob das ältere oder jüngere Menschen sind? Hat das was mit Bildungsstandard zu tun? Hat das was mit sozialem Standard zu tun? Hat das was mit Geschlecht zu tun? Also gibt es Auffälligkeiten, wo Sie sagen, ja, da müssen wir an der Stellschraube, müssen wir noch ein bisschen mehr drehen?
Denke mal, Bildung spielt nicht mehr die vordergründige Rolle, weil über Gruppenprophylaxe in Kindergärten, Kitas, in den Schulen bekommen auch, ich sag mal, Kinder aus bildungsferneren Schichten hier gute Anleitung. Natürlich, wenn es im Elternhaus nicht weiter gefördert und unterstützt wird, sind hier gewisse Nachteile, was dann wiederum ausgeglichen werden kann durch regelmäßige Reihenuntersuchungen, wo man dann feststellt, hier ist was im Argen, dass die Kinder mit ihren Eltern aufgefordert werden, den Zahnarzt aufzusuchen, und hier werden sie dann hoffentlich auch wieder abgeholt. Das gelingt natürlich nicht immer und mit jedem Patienten.
Würden Sie auch sagen, dass wir im internationalen Vergleich da gut aussehen? Ich vermute mal, dass es auch unter Zahnärzten internationale Kongresse gibt, wo man sich untereinander austauscht. Also haben wir bessere Zähne als Italiener oder haben die Spanier bessere Zähne als die Briten? Oder also gibt es da auch Unterschiede eigentlich?
Das zeigt ja die Mundgesundheitsstudie und der internationale Vergleich, dass wir mit den Dänen an oberster Stelle stehen. Und insofern haben wir offensichtlich mehr erreicht. Die Zähne sind überall die gleichen. Aber das, was dafür getan wird, ist offensichtlich in Deutschland mehr als in anderen Ländern.
Kann es eigentlich sein, dass man auch genetisch bedingt da einen Vor- oder Nachteil hat? Also ist Zahngesundheit zum Teil auch zumindest genetisch bedingt? Man kann also tun und lassen, was man will. Man hat entweder Glück oder Pech oder ist das nur eine Ausrede?
Also das würde ich eher als Ausrede sehen. Es gibt natürlich zum Beispiel durch Handicaps, wenn man... Sie haben gerade die Gruppe der älteren Menschen angesprochen. Wenn hier wirklich Gebrechlichkeiten mit hineinkommen, entweder angeboren oder erworben im höheren Alter, dann sind das natürlich Einflussfaktoren, die eine wirklich gute Mundhygiene beeinträchtigen können. Es gibt Nichtanlagen, es gibt angeborene Fehlbildungen von Zähnen, aber davon sprechen wir in dem Fall nicht. Karies wird nicht angeboren und gegen Karies oder die Entstehung von Karies kann man was machen und von daher ist die Entschuldigung, ich habe schlechte Zähne, weil unsere ganze Familie schlechte Zähne hat.
Ist eine ganz schlechte, oder?
Ist keine gute Entschuldigung, dann putzt die ganze Familie wahrscheinlich
okay,
nicht.
Okay, dann hat die Familie ein Gesamtproblem und nicht der
also
Einzelne.
Da entfällt leider eine Entschuldigung.
Okay, gut, akzeptiert. Was ist denn für Sie, mal ganz praktisch gefragt, so bei der täglichen Pflege, so das Wichtigste? Ist das so der Klassiker, zweimal am Tag putzen und Interdentalbürsten und dann ist auch gut, oder?
Also zunächst einmal sollte man das zweimal am Tag putzen, ist in jedem Fall die Option der Wahl. Also morgens putzen und abends nach dem oder vor dem zu Bett gehen, also nach der letzten Mahlzeit. Das ist das Entscheidende, dass über Nacht hier keine Belege auf den Zähnen sind, die dann wiederum die entsprechende Säure auf der Zahnoberfläche bilden, so dass darüber der Zahnschmelz aufgelöst wird. Das ist eine Säule und eine ganz wichtige Säule. Ich hatte eben schon angesprochen, Ernährung. Gerade Kinder, ich sag mal, schleckern ja gerne und Süßigkeiten verbieten ist keine Option, weil dann wird's erst richtig spannend für Kinder. Alles, was verboten ist, ist möglicherweise besonders attraktiv. Insofern sollte man auch hier Gewohnheiten reinbringen, dass man nach dem Essen einmal, wenn's denn sein muss, richtig süß isst und dann ist gut gewesen. Nicht so über den gesamten Tag die Einwirkung. Also da sind wir im Kontext der Ernährung und dann kommt die Fluoridierung hin. Zu. Und hier muss man, und Pflegegewohnheiten, wie muss ich meine Zähne putzen? Das kann und wird natürlich mit dem Zahnarzt geübt. Ist Zahnseide die richtige Option? Sind es die Interdentalbürstchen? Welche Zahnbürste muss genutzt werden? Zahnpasten, wir haben für Kinder andere Fluoridanteile, als wir sie für den erwachsenen Menschen haben. Also hier muss man dann im Grunde die spezifische, ich sag mal, Mundhygiene, Anamnese, Geschichte, gemeinsam mit dem Zahnarzt.
Die kann auch individuell sehr unterschiedlich
genau,
sein.
Genau. Also es gibt die Grundsätze, die ich gerade erwähnt habe, aber die Individualitäten, dafür gibt's ja die Prophylaxetermine und regelmäßige professionelle Zahnreinigungen können hier auch eine große Unterstützung sein, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, die in kieferorthopädischer Behandlung sind, benötigen natürlich hier Anleitung und Unterstützung, damit nicht unter einer solchen Behandlung, wo vielleicht Klammern fest im Mund verklebt sind, dass dann keine Karies entsteht.
Also bei professioneller Zahnreinigung denke ich manchmal, naja, dann mache ich das und fühle mich auch sauber danach und denke mir, oh Gott, am nächsten Tag ist das doch schon alles wieder weg. Oder ist es trotzdem hilfreich?
Es ist in jedem Fall sinnvoll, dass man es regelmäßig macht. Es wird ja auch wiederum von den Krankenversicherungen unterstützt. Natürlich entfällt damit nicht die Eigenverantwortlichkeit, so nach dem Motto, die nächsten 4 Wochen muss ich jetzt nicht mehr putzen, weil es hat ja der Zahnarzt übernommen. Also das ist natürlich nicht der Fall, aber es lagert sich ja doch mal Zahnstein an, eben das ist ausmineralisierte Zahnplack und das wird dann weggenommen im Kontext der Zahnreinigung und damit habe ich wieder eine schöne glatte Oberfläche, auf die längerfristig dann keine Plaque entstehen kann. Also jede Rauigkeit hat natürlich immer, ist so eine Stelle, wo sich Anlagerungen bilden können.
Sie haben jetzt schon ein, zweimal, Frau Wolowski, das Thema Ernährung angesprochen. Da möchte ich noch mal kurz drauf zurückkommen. Also Pflege ist wichtig, gar keine Frage, können wir einen Haken hintermachen, haben wahrscheinlich auch alle erwartet. Welchen Einfluss hat Ernährung? Ich denke jetzt natürlich an die Süßigkeiten, ich denke auch an was Saures, aber auch an normale Ernährung, die man so als Erwachsener zu sich nimmt, ob das Brot ist oder Fleisch oder Gemüse. Also gibt es Positives wie Negatives auch in diesen Kategorien? Oder ist das hauptsächlich süß und sauer, was für die Zähne das Problem ist?
Ich denke mal, wenn es um Karies geht, sind es die süßen und sauren Dinge. Und wenn es um die Allgemeingesundheit geht, geht es natürlich um Ballaststoffe, um insgesamt gesunde Ernährung, frische Ernährung, nicht ständig Dosennahrung. Wenn man keine Zeit hat, ist auch das in Ordnung, aber das sollte alles in Maßen gehalten werden. Also die frische Gemüse, Obst, all diese Dinge sind entscheidend und davon eben die Vielfalt macht's auch aus. Und dafür im Übrigen, das wissen wir aus der Alterszahnmedizin, ist es auch ganz wichtig, dass die Mundgesundheit funktioniert. Weil wenn der alte Mensch schlecht sitzende Prothesen hat, dann wird er sich einseitig ernähren. Er ist zwar dann noch normalgewichtig, ist aber im Grunde unterernährt, weil Salat funktioniert dann möglicherweise nicht mehr, Obst auch nicht so richtig, die harten Nahrungsstücke, die ja auch wichtig sind, funktionieren nicht. Und dann haben wir jemanden, der nur noch Marmelade und Weißbrot isst. Und genau da ist natürlich auch Prophylaxe wichtig, dass wir dafür sorgen, dass Zahnersatz funktioniert, dass eben sich vielfältig ernährt werden kann, weil im Alter fehlt dann auch so ein bisschen so diese spezifische Differenzierung. Wenn Sie jetzt mal an Ihre Großeltern denken, dann wundert man sich, warum essen die jeden Morgen das Schnittchen Weißbrot mit der gleichen Marmelade? Weil eben diese spezifische Sättigung im zunehmenden Alter, ich sag mal, nachlässiger wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Zähne nicht noch dann auch schlecht funktionieren. Wenn sie gut funktionieren, dann ist auch die Möglichkeit, sich vielfältig zu ernähren. Und das sind die Dinge, die eigentlich Gesundheit ausmachen und wo wir als Zahnärzte einen ganz großen Anteil auch haben.
Sie haben gerade ein Stichwort genannt, Ballaststoffe. Da weiß man ja, auch ich als Laie, das ist irgendwie gut für den Körper. Gibt es auch andere Dinge, die für die Zähne ganz speziell gut sind? Also wir haben jetzt gesagt, zum Beispiel Zucker oder auch was Saures ist jetzt nicht so günstig für Zähne, aber gibt es Ernährung oder irgendwelche Inhaltsstoffe, wo Sie sagen, das ist gut, weil sie die Zähne kräftigen oder weil sie den Körper insgesamt kräftigen und das wirkt dann auch auf die Zähne? Oder ist das meine reine Fantasie, die da mit mir durchgeht?
Also ich denke mal, wichtig ist natürlich, dass egal was wir essen, es geht durch die Mundhöhle durch. Sie sollten nicht permanent saure Dinge essen, das löst natürlich den Zahnschmelz auf. Bei einer ausgewogenen Ernährung würde ich jetzt mal nicht sagen, es ist wichtig, dieses oder jenes zu essen. Also soweit würde ich, was die Mundgesundheit oder den Erhalt der Zähne anbelangt, nicht gehen wollen.
Was sagen Sie zu den Themen Alkohol und Rauchen? Inwieweit hat das auf Zahngesundheit einen Einfluss?
Ja, Rauchen hat durchaus Einfluss auf parodontale Erkrankungen, genauso wie Rauchen auf viele andere Entzündungsgeschehen Einfluss hat. Und dadurch kann natürlich die Parodontitis, voranschreiten und ist dadurch negativ beeinflusst. Oder aber wenn Implantate notwendig sind im Kontext der Wundheilung oder mal ein Zahn entfernt werden muss, dann ist natürlich Rauchen und auch Alkohol in Übermaßen, also wir sprechen jetzt nicht von dem Gläschen Wein, was mal getrunken wird, sondern wenn es wirklich Ausmaße annimmt, die nicht mehr gesund ist, wirkt sich das auch auf die Mundgesundheit aus, ja.
Stellen Sie irgendwelche Unterschiede zwischen Männern und Frauen fest, egal über welche Altersstufen hinweg? Gibt es da Unterschiede, dass die eine Gruppe vielleicht ein bisschen sorgfältiger ist als die andere, dass die eine anfälliger ist als die andere oder nivelliert sich das dann doch?
Vielleicht sollte man an der Stelle mal mit einem Mythos ein bisschen aufräumen. Und zwar glauben viele Frauen, dass pro Schwangerschaft ein Zahn verloren geht. Dem ist nicht so. Also man kann auch hier und man sollte über entsprechende Prophylaxe, über Unterstützung, über Mundhygiene, muss mit keinem Kind ein Zahn verloren gehen. Das ist, glaube ich, mal eine Botschaft, die oft nicht ankommt. Und da ist eine ganz große Sorge. Es kann während der Schwangerschaft, kann sich eine Zahnfleischentzündung durch die Hormonumstellung entwickeln. Und auch hier ist es wichtig, Kontakt zum Zahnarzt zu nehmen, weiterhin die Zähne zu pflegen, zu putzen. Hier wird entsprechend angeleitet, unterstützt, so dass dann auch über die Schwangerschaft hinaus kein Schaden bleibt. Also das sind, glaube ich mal, ganz wichtige Dinge. Dann die Frage, ob Männer oder Frauen besser oder schlechter putzen. Ah, da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also man weiß, dass Frauen, wenn zum Beispiel im Schmerzbereich, suchen Frauen eher den Arzt auf, als Männer das tun. Das weiß man, dass sie eben auch eher in spezialisierte Sprechstunden hineingehen. Vielleicht ist es auch so, dass Frauen eher die Unterstützung suchen über Zahnreinigung. Aber wenn ich unsere Patienten anschaue, dann kann ich da keine Unterschiede ausmachen. Also die Frage nach regelmäßigen Zahnreinigungen zum Beispiel kommt von Männern wie von Frauen in gleichem Maße.
Wie hängen denn, Frau Wolowski, Zahngesundheit und auch allgemeine körperliche Gesundheit oder die Psyche miteinander zusammen? Gibt es da Zusammenhänge? Wir kommen da im Verlauf des Podcasts noch ausführlicher drauf zu sprechen. Das ist ja eines Ihrer Spezialgebiete. Aber ganz grob, Psyche und Zahngesundheit, gibt es da einen Zusammenhang?
Ja, viele denken, die Zahnmedizin sei rein mechanistisch. Nach dem Motto, wenn ich Zahnschmerzen habe, muss ich dann wohl mal zum Zahnarzt, Mund auf und wir finden was und es wird was gemacht. Das ist, ich sag mal, in der Regel auch so. Aber wir haben auch einen deutlich hohen Anteil an Patienten, die haben Zahnschmerzen. Echte Zahnschmerzen erleben sie und spüren sie und wir können eben nicht das Loch im Zahn identifizieren. Die Zahnschmerzen oder Muskelschmerzen, unklare Kiefer-Gesichtsschmerzen, die typischerweise dann an vielen Stellen auftauchen, die wandern, also mal ist es rechts, mal ist es links, dann ist es möglicherweise auch der Zahn, der schon die Füllung hat, wo man nicht ganz sicher sein kann, ist darunter vielleicht doch noch Karies oder ist dort ein Entzündungsprozess, dann werden Füllungen herausgenommen, dann stellt sich aber heraus, da ist nichts und so kommt dann so ein bisschen so ein Rad ins Laufen, dass möglicherweise, ich sag mal, der durchaus nicht mehr intakte Zahn entfernt wird, weil er eben Schmerzen verursacht, aber darüber dann der geklagte Schmerz nicht verschwindet, sondern auf den nächsten Zahn übergeht. Und da muss man sehr wachsam sein und genau hinschauen, ist es möglich, dass Zahnschmerzen durch die Mundhöhle wandern, ohne dass man wirklich nachvollziehbare oder harte Fakten dafür findet. Und damit, das bedeutet quasi, dass irgendwas hier mit hineinspielt, was den Zahnschmerz macht. Das sind eben diese psychosozialen Komponenten, die dann nicht zum Rückenschmerz werden. Da ist es ja anerkannt, dass durchaus Belastungen, Anspannungen Rückenschmerz verursachen können, sondern die eben im Kiefergesichtsbereich, im Mund, im sogenannten Kauorgan als Zielorgan landen dann mit den Beschwerden.
Und das wollte ich gerade fragen. Manche sagen ja, wenn ich psychische Probleme habe, ich kriege Kopfschmerzen. Der zweite sagt, wenn ich psychische Probleme oder Stress habe, ich kriege regelmäßig Rückenschmerzen. Und es kann tatsächlich sein, dass der ein oder andere dann Zahnschmerzen kriegt?
Ja, also ich möchte es gerne noch ergänzen. Man sagt, es schlägt mir auf den Magen. Und wenn wir mal genau überlegen, zum Verdauungstrakt gehören die Zähne dazu. Also schlägt es und kann es durchaus auf die Zähne schlagen. Und da tun sich manchmal Patienten schwer, das zu tolerieren, eben weil die Zahnmedizin oft ganz anders gesehen wird. Und hier ist es so wichtig, dass da, ich sag mal, ein Umdenken stattfindet, dass die Patienten auch lernen, das ist nichts Schlimmes, ist auch nicht irgendwie tabu behaftet, das gibt es, genauso wie es eben diesen spezifischen Magen-, Rücken- oder Kopfschmerz gibt.
Wenn ich morgens oder nachmittags oder abends in den Spiegel gucke und sehe keine Zahnschäden und ich habe auch das Gefühl, meine Zähne sind einigermaßen weiß, ist dann im Prinzip alles in Ordnung? Ich verspüre keine Schmerzen oder würden Sie trotzdem sagen, naja, ist immer Vorsicht, lass den Spezialisten mal drauf gucken, alles, was du nicht siehst, naja, das hat noch nicht viel zu bedeuten.
Also in jedem Fall sollte man regelmäßige Kontrolltermine wahrnehmen. Und alles, was man so vordergründig nicht sieht, ist ja schon mal gut. Aber es gibt Zahnzwischenräume, es können Zahnfleischtaschen, also im Zahnhalteapparat entstehen, die man auf Anhieb nicht erkennt. Das würde sich durch Zahnfleischbluten kennbar zeigen. Von daher ist es immer wichtig, auch wenn alles gut ist, und dann werden Sie sich zukünftig auch gerne zum Zahnarzt gehen, wenn Sie dann die Informationen bekommen, alles ist in Ordnung, sollte man die regelmäßigen Kontrolltermine einhalten, um auch frühzeitig eingreifen zu können. Auch das ist Prophylaxe. Wenn kleine Schäden da sind, reichen kleine Maßnahmen. Wenn man zu lange wartet, ist der Schaden groß und dann muss natürlich deutlich mehr passieren.
Wie bewerten Sie, ich würde es mal so sagen, so aktuelle Trends der Zahnpflege? So aktuell sind die gar nicht. Manche Dinge gibt es schon ganz lange, zumindest so wie ich das wahrnehme. Ich denke mal an so Stichwörter wie der elektrischen Zahnbürste oder auch Aktivkohle zum Aufhellen der Zähne. Es gibt auch Zahnputztabletten. Ist das alles, wo Sie sagen, ja, es ist alles okay, Hauptsache es dient der Reinigung und der Pflege, habe ich nichts gegen einzuwenden? Oder würden Sie bei manchen Dingen sagen, Vorsicht?
Also zunächst einmal sollte man es immer mit seinem Zahnarzt besprechen, wenn man irgendwelche Neuerungen an sich selbst ausprobieren will. Die mechanische Reinigung mit der Handzahnbürste und oder der elektrischen Zahnbürste, da werden wir nicht drum herum kommen. Also so die Tablette im Mund nehmen, ein bisschen sprudeln lassen und dann in der Hoffnung, es ist alles gut, das wird, also vielleicht funktioniert es irgendwann mal, aber ich kenne im Moment noch keine Methode, die das hergibt.
Aber elektrisch oder mit der Hand die Zahnbürste, würden Sie sagen, das ist egal, oder?
Das Ergebnis ist entscheidend dabei. Also die elektrischen Zahnbürsten sind sehr gut, sie unterstützen sehr gut und man sollte es wirklich dann einmal auch mit dem Zahnarzt besprechen, ob es in dem Einzelfall so angezeigt ist. Die Hand, also mit der normalen Handzahnbürste ohne motorische Unterstützung, kann genauso und ist genauso effektiv, wenn es richtig und gut gemacht wird. In beiden Situationen müssen wir versuchen, möglichst alle Flächen zu erreichen und so zu erreichen, dass wir jetzt nicht anfangen zu schrubben. Damit würde man ja auch Zahnsubstanz auf Dauer verlieren, sondern dass man es wirklich gezielt ansetzt, auch übt im Kontext, auch das gehört zum Prophylaxetermin dazu, dass man lernt, wie putze ich richtig die Zähne. Es werden dann, wenn der Patient kommt, wird angefärbt, dann erkenne ich, wo ich noch Defizite habe und da wird dann geschaut, wie kann man diese Defizite ausgleichen. Also es ist dann auch eine sehr individuelle Anleitung, die hier passiert.
Wenn wir schon über Trends sprechen, in diesem Zusammenhang und bei vielen anderen Podcasts, die wir hier gemacht haben, kam auch häufig das Stichwort irgendwann auf, künstliche Intelligenz. Das ist ja so eines der Trends heutzutage. Kann das in der Forschung oder überhaupt in der Zahnmedizin auch eine Rolle spielen? Spielt es das schon oder sehen Sie das irgendwo am Horizont, dass künstliche Intelligenz Sie in Ihrer Arbeit unterstützt unter Umständen?
Ja, sicher. Ich denke schon. Also wenn man mal schaut, wie digital wir mittlerweile auch in vielen Bereichen unterwegs sind mit Abformungen, dass wir auch nicht immer mit Abformmaterial und Abformlöffel in den Mund hinein müssen, sondern dass wir quasi scannen können und dass das System, wenn dann zum Beispiel Stellen nicht sauber gescannt werden, man nur noch diese Stellen nachscannen muss, dazu gehört ja im Hintergrund ganz viel Intelligenz und dass das zusammengefügt wird, dass dann so eine gesamte Mundhöhle auch digital, ich sag mal in Anführungszeichen, zusammengesetzt wird. Dann die Analyse von Plaque, all solche Dinge sind ja schon unterstützt über viele durch Forschung errungene Eigenschaften und Instrumentarien. Also von daher, ich denke mal, die künstliche Intelligenz wird vielleicht auch Einzug in den häuslichen Bereich bekommen, dass da eine Unterstützung ist, dass man eine Ansage bekommt, hier hast du noch nicht richtig geputzt, guck mal dahin, mach mal jenes. Ich denke mal, so weit sind wir vielleicht gar nicht davon entfernt. Ich kenne solche Entwicklungen noch nicht, aber ich denke mal, dass sowas wird sicherlich irgendwie kommen.
Einerseits ist der Zahnarzt ja im Leben vieler Bürger sehr präsent. weil man üblicherweise 1 bis 2 Mal pro Jahr dorthin geht. Das ist ja anders als beim Internisten oder beim Lungenfacharzt. Also einerseits ist der Zahnarzt, gehört irgendwie zu meinem Leben in Anführungsstrichen dazu, ob ich das will oder nicht. Andererseits, ich will auf den Anfang nochmal zurückkommen, habe zumindest ich da durchaus Respekt vor, manchmal sogar so ein bisschen Schamotten oder Angst. Stellen Sie das auch häufig fest? Woran liegt das?
Ja, der Mundbereich, das ist mir in meinem Studium irgendwann mal auch im Rahmen, glaube ich, irgendeiner Veranstaltung mit Nicht-Zahnärzten bewusst geworden, ist ja auch irgendwo ein Intimbereich. Also jemanden in die Mundhöhle reinschauen zu lassen und so nah an sich herankommen zu lassen, ist schon was Besonderes. Für uns ist es tägliches Brot. Und viele Patienten denken auch, oh Gott, was muss sie jetzt denken, wie es bei mir im Mund aussieht? Das ist völliger Quatsch. Wir sind vieles gewohnt. Und wir sind auch gewohnt, dass jemand, der, ich gebe mal ein Beispiel, der im Nadelstreifenanzug kommt, eben in seiner Firma ein absolutes Standing hat und im zahnärztlichen Stuhl ganz klein wird. Das ist absolut menschlich und ich glaube, man muss da irgendwo diese Hemmung ablegen und drüber nachdenken, was wir Zahnärzte, Zahnärztinnen denken. Für uns ist es völlig normal, wenn jemand irgendwo Defizite hat, wenn irgendwas noch nicht so rund läuft, auch wenn jemand ängstlich ist. Und wir kochen am Ende des Tages auch nur mit Wasser. Und ich glaube, das vergessen viele Patienten und denken immer, Das kann ich so nicht präsentieren. Und genau das ist eigentlich der Fehler dabei.
Ich denke vor allem daran, das geht zumindest mir so, aber vielleicht bin ich da auch in der Minderheit, dass alles, was bei mir am Kopf passiert, auch irgendwie eine Besonderheit ist, in dem Sinne, dass man das besonders intensiv wahrnimmt oder so. Das mag bei Hals, Nasen, Ohren dann auch zum Beispiel sein. Aber im Mund denke ich auch, boah, wenn das so rattert und rauscht und die Geräusche zum Teil, natürlich zum Teil auch der Schmerz, der damit zu tun hat, ist bei mir im Knie irgendwie anders als im Mund. Ist das auch ein Grund möglicherweise?
Ja, auf jeden Fall. Alles, was so im Kopfbereich ist und brummt und surrt und die Geräusche unserer Instrumente, also wenn wir mit Winkelstücken und Turbinen arbeiten, ist kein Vergnügen. Also das muss man einfach so sehen. Das wird auch immer leiser. Also es ist ja auch nicht mehr so wie früher, dass es so richtig rattert und knattert, sondern es ist ja schon mittlerweile deutlich angenehmer geworden. Und wenn jemand da wirklich extreme Probleme hat, dann haben wir überhaupt gar kein Problem damit, dass jemand auf seinem iPhone die Lieblingsmusik hat, Kopfhörer in die Ohren steckt und damit solche Dinge auch ein Stück weit ausblenden kann.
Kann sich denn so etwas, ich sage es jetzt mal, Respekt vorm Zahnarzt, ich spreche jetzt mal ganz bewusst nicht von der Angst, kann sich sowas auch richtig verfestigen, dass die Leute regelrecht Panik haben und deswegen auch nicht mehr zum Zahnarzt gehen?
Ja, also wir haben schon einen Anteil an sogenannten Zahnbehandlungsphobikern, also die wirklich ein hundertprozentiges Vermeidungsverhalten haben, die zu Hause Nelken und sonstige Substanzen vorrätig haben, Schmerzmittel nehmen und irgendwann ist ja dann der Zahnnerv auch durch Karies eröffnet, es ist ein Abfluss da und dann kommt ja wieder, ich sag mal, subtil Entlastung rein, bis es dann gar nicht mehr geht und dann sitzen solche Patienten wirklich schweißgebadet im Stuhl, sind vielleicht zigmal direkt vor der Tür und dem Termin wieder abgehauen und nehmen mehrere Anläufe. Und die Patienten müssen dann in der Tat psychologische Behandlung auch akzeptieren, annehmen, um diese Ängste abzubauen. Und das gelingt dann auch in Kombination mit dem Zahnarzt, dass eben dann unter Begleitung der Patient kommt, dass man erste Termine macht, dass man dem Patienten auch die Kontrolle ein Stück weit gibt. Ich glaube, das spielt auch ein Stück mit hinein. Man fühlt sich ja ausgeliefert. Und das ist ja gar nicht so. Man kann ja vorher vereinbaren, dass man, wenn der Patient signalisiert, ich kann nicht mehr, dass man das dann auch unterbricht. Und ich muss natürlich als Behandler, Behandlerin ansagen, wenn jetzt ein Behandlungsschritt kommt, den ich nicht unterbrechen kann, weil eben dann die Qualität gefährdet ist. Ich sag's jetzt mal so ganz grob. aber dem Patienten im Stuhl trotz allem ein Stück weit einen Kontrollmechanismus oder eine Kontrollmöglichkeit zu geben. Das sind die Sachen, die dann bei Angstpatienten geübt werden müssen. Kleine Schritte, kleine Maßnahmen, um dann stückchenweise wieder zurück in die zahnärztliche Welt zu kommen. Das gelingt, ist ein harter Weg für Betroffene, keine Frage, aber es hat eben auch eine sehr gute Perspektive und die Patienten, die das wirklich machen, sind richtig froh, wenn sie dann wieder ihre Zähne behandeln lassen können, wenn sie damit auch sozial wieder reintegriert werden. Also ich kenne Patientenfälle, da haben Patienten eben aus dieser Angst heraus keinen Zahnarzt aufgesucht. Dann waren nachher die Zähne im sichtbaren Bereich stark zerstört und sie wurden dann jeden Morgen mit Kaugummi akribisch quasi so eine Fassade wiederhergestellt, damit sie überhaupt in Kontakt treten konnten. Und das sind natürlich hohe Belastungen, die entfallen in dem Moment, wo es wieder möglich wird, ich sag mal, relativ entspannt im Stuhl zu sitzen.
Haben Zahnärzte heutzutage, ich sage es mal so, ein Minimum an psychologischer Ausbildung auch, dass sie dem zumindest am Anfang begegnen können? Oder würden Sie sagen, nein, das müssen andere Fachärzte leisten? Zahnarzt ist der Mechaniker und dann haben wir Psychologen und Psychosomatiker und dann müssen wir die halt eine Tür weiterschicken und wenn sie da auskuriert sind, dann kommen sie halt zum Zahnarzt zurück. Oder spielt das beim Zahnarzt auch eine Rolle?
Ah, jetzt haben Sie ganz viele Dinge in einen Topf geschmissen. Ich versuch's mal auseinanderzuziehen. Zunächst einmal hier in Münster haben wir ja schon über Professor Müller-Farbusch seit 89 die Forschungsstelle für Psychosomatik und Psychopathologie. Also das heißt, Münster war wirklich ein Vorreiter im Bereich Psychologie und Psychosomatik. In die neue Approbationsordnung, die ja jetzt schleichend quasi eingeführt wird, ist das Thema. Und es ist auch im Studium auch schon mit unserer alten Approbationsordnung zunehmend Thema geworden. Und es geht ja nicht darum, und deshalb sage ich, Sie haben viel in einen Topf geschmissen, dass wir psychotherapeutisch behandeln. Ich bin kein Psychotherapeut, aber ich muss in der Lage sein, psychosoziale Einflussfaktoren zu erkennen und zu identifizieren, darüber aufklären, im Grunde im Sinne der Grundversorgung und dem Patienten Wege aufzeigen, wie er genau diese Aspekte dann mit den entsprechenden Fachdisziplinen, wenn es erforderlich ist, bearbeiten kann. Also wie gesagt, ich mache keine Psychotherapie, muss aber trotz allem mit dem ganzen Menschen umgehen. Und da kann ich als Mechaniker oder Ingenieur nur vielleicht 50% ausrichten.
Die also eine Erstbehandlung oder eine Ersterkennung, das kann auch jeder Zahnarzt oder sollte jeder können. Und das ist auch schon länger so. Das ist jetzt nicht erst seit 5 Jahren in der Approbationsordnung verankert, sondern ist schon lange so, dass man sich darauf auch verlassen kann.
Genau, es war nie Pflicht, dass solche Dinge gelehrt werden, aber ärztliches Gespräch, da kommen ja auch solche Dinge mit rein. Das sind alles Dinge, die erkannt worden sind von den Kollegen bundesweit und die nach und nach dann auch im Studium Eingang gefunden haben. Und zum Beispiel üben wir mit unseren Studierenden im Studienhospital Erstgespräche mit den Patienten. Also wir haben hier ja Schauspielpatienten und das ist eine wunderbare Übung, vor dem ersten Kontakt mit Patienten umzugehen und nicht nur auf die Zähne, aufs Röntgenbild zu schauen, sondern das Add-on auch zu lernen und zu erkennen, weil 50% unseres Handelns sind davon gesteuert, geprägt und auch der Erfolg hängt natürlich davon ab, ob ich den Patienten mitnehmen kann, ob ich ihn in Gänze quasi verstanden habe und ihn dann auch in allen Bereichen, in Anführungszeichen gesetzt jetzt, bedienen kann und ihn begleiten kann.
Wir haben jetzt schon über die Ausbildung kurz gesprochen, was sich verändert hat, was sich vielleicht auch nicht verändert hat. Also psychosoziale Dinge waren immer schon Teil auch der Curricula. Wie haben sich Ihrer Beobachtung nach insgesamt aber die Ausbildung, die Lehrpläne, die Curricula über die vergangenen Jahre verändert? Ist das doch weitgehend gleich geblieben oder sind ganz neue Elemente auch dazugekommen? Haben sich Schwerpunkte verlagert oder neue Schwerpunkte herauskristallisiert? Ganz grob gesagt, gibt es da markante Unterschiede oder ist es doch weitgehend identisch?
Sagen wir mal, die Grundlagen, der Naturwissenschaften, der Behandlungsmaßnahmen, die müssen natürlich nach wie vor gelehrt werden. Es wird teilweise mehr fallbezogen, vignettenbezogen gelehrt, dass eben am Problem der Lehrstoff aufbereitet wird. In der Zahnmedizin hatten wir schon immer und werden es auch immer haben, dass unsere Studierenden wirklich am Patienten behandeln und hier direkt lernen, eigenständig unter Aufsicht, natürlich mit Assistenten, mit Oberärzten, mit Kursleitern, eine echte Patientenbehandlung schon im Studium durchzuführen. Das heißt, sie sind schon sehr, sehr gut unter Aufsicht vorbereitet, wenn sie ihr Staatsexamen machen. Also dieser praktische Anteil ist ganz wichtig und es profitieren nicht nur unsere Studierenden, sondern auch die Patienten, die sich hier im Kurs vorstellen und behandeln lassen in hohem Maße davon, weil wir haben nicht nur das Vier-, wir haben teilweise das Sechs-Augen-Prinzip, dass also viele Leute draufschauen, es wird sich sehr viel Zeit genommen, die Studierenden erklären ihren Patienten, was sie tun, welche Effekte es hat und damit lernen beide. Einmal die Studierenden lernen zu erklären und die Patienten bekommen, ich denke mal, auch weil ein bisschen mehr Zeit im Kurs ist, viel mehr erklärt und gehen auch oft viel entspannter in diese Behandlung, die vielleicht ein bisschen mehr auf Augenhöhe dann auch stattfindet, hinein und sind also wirklich ganz begeistert, unsere Kurspatienten, dass sie eben sich entschieden haben, im Studentenkurs die Behandlung durchführen zu lassen.
Sie haben gerade zwischendurch mal auch von Schauspielern gesprochen. Das ist das Studienhospital, genau, wo man genau hinschaut, wie die Studierenden mit tatsächlichen oder mutmaßlichen Patienten umgehen. Aber die Patienten, die Sie jetzt erwähnen, ich erwähne das deswegen so explizit, alle die uns jetzt zuhören, ja, könnten auch Patienten werden. Und Sie suchen auch normale, in Anführungsstrichen, ja, Patienten?
Absolut. Also Sie, alle, die wir jetzt hier im Raum sind, sind herzlich eingeladen, sich vorzustellen bei uns in der Klinik und dann eben im Studierendenkurs. Wir schauen dann, wie ist der Bedarf, in welchen Kurs passen Sie, müssen Füllungen gemacht werden, muss Zahnersatz gemacht werden. Also das sind unsere Hauptbehandlungskurse, Zahnreinigungen, Zahnfleischbehandlungen oder muss ein Zahn entfernt werden. Überall da sind Studierende nicht nur involviert, sondern auch aktiv tätig. Und das sind wirklich, ja, ich sag mal, sehr, die Patienten, die kommen, viele wissen gar nicht und denken, sie müssen irgendwie kompliziert in die Klinik kommen. Nein, sie können ganz normal mit ihrer versicherten Karte zu uns kommen, sich vorstellen und wenn sie geeignet sind im Studierendenkurs, dann werden sie dort auch hingeleitet.
Und Sie haben gerade schon gesagt, man nimmt sich relativ viel Zeit, es gibt sogar das Sechs-Augen-Prinzip, das heißt, so dieser Hintergedanke, den vielleicht der eine oder andere hat, Gott, ich bin ein Versuchskaninchen, irgendein Student probiert an mir was aus.
Gottes Willen.
Das würden Sie sagen, ist Legende, oder?
Ja, natürlich. Also ist erstens mal...
Also qualitativ hochwertig, wie beim normalen Zahnarzt.
Absolut. Und vor allem unsere Studierenden werden ja in der Vorklinik am Phantom vorbereitet. Das heißt, wir haben quasi so Phantomköpfe mit Gebissen. Dort üben sie das Beschleifen von Zähnen, den Umgang mit den Materialien. Das wird ja alles im Vorfeld akribisch geübt, bevor sie dann in die Echtsituation an den Patienten gehen. Und dadurch, dass wir auch eine sehr enge Betreuungsrelation haben, kennen wir die Studierenden. Und wenn der ein oder andere mal ein bisschen mehr Unterstützung benötigt, dann wissen wir das und dann wird das auch geleistet. Aber man staunt wirklich, wie gut und wie tough die Studierenden am Patienten auch die Behandlungen durchführen.
Also wer da Interesse hat, einfach Zahnklinik kommen. Münster, das kann man wahrscheinlich, ja, im Internet auch nachschauen. Sie haben wahrscheinlich, genau, auch bestimmte Sprechzeiten. Ja. Aber das ist eigentlich für jedermann was. Und ich habe auch mal gehört, dass es sogar finanzielle Vorteile hat.
Ja, es hat finanzielle Vorteile. Da spreche ich jetzt für die Prothetik. Hier gibt es auf den Eigenanteil eine Ermäßigung und die wird dann über die Fakultät quasi werden hier Gelder zur Verfügung gestellt, dass eben die Patienten, die dann auch länger manchmal im Behandlungsstuhl sitzen, weil es ist ja nicht der Routinier, der hier behandelt. Es wird viel erklärt, die einzelne einzelne Maßnahmen nehmen manchmal auch mehr Zeit in Anspruch. Und da gibt's dann so einen kleinen Obolus, dass der Eigenanteil geringer ist. Ganz kostenfrei können wir es auch nicht machen. Wir rechnen ganz normal mit den Krankenversicherungen ab. Eigenanteile, die anfallen, wie gesagt, da gibt's eine Ermäßigung drauf.
Also Sie haben schon gehört, liebe Zuhörer, das ist für jedermann etwas. Kommen Sie einfach mit Ihrer Patientenkarte in die Zahnklinik. Sie tun den Studierenden etwas Gutes, aber auch sich selber. Sie bekommen eine qualitativ hochwertige Behandlung und auch reichlich Erklärung. Frau Wolowski, Zahnärzte nach meiner Beobachtung sind ja die einzigen Mediziner, die ein eigenes Studium absolvieren. Alle anderen studieren zunächst Humanmedizin und spezialisieren sich dann. Woher kommt diese Sonderstellung? Würden Sie sich manchmal auch wünschen, dass das doch irgendwie ein bisschen mehr vermischt wird, dass man also Zahnmedizin doch etwas mehr vom Humanmedizinstudium mitbekommen, oder ist das nicht nötig?
Also wir bekommen schon vom Humanmedizinstudium die Grundlagen mit, und da sind auch Kurse, die gemeinsam besucht werden. Gerade im Bereich der Vorklinik, Allgemeinerkrankungen müssen wir auch sehr gut ausgebildet werden, weil ich setze eine Lokalanästhesie, also betäube den Zahn, und da muss ich natürlich wissen, welche Erkrankungen hat der Patient, welche Auswirkungen könnte eine solche Betäubung dann, oder das Medikament, was ich damit gebe, kann das auf den Patienten oder auf die Erkrankung haben. Also von daher sind wir schon auch allgemeinmedizinisch unterwegs und kriegen hier die Basics in jedem Fall mit. Das ist das eine. Dann ist bei uns quasi das Add-on schon die Spezialisierung, die in der Allgemeinmedizin erst in der Facharztausbildung vielfach erfolgt. Und das ist eben der, ich sag mal, Vorteil in der Zahnmedizin, dass man sich schon im Studium, also im Grunde das macht im Studium, was dann auch das spätere Berufsbild wiedergibt. Unabhängig davon, dass wir die notwendigen allgemeinmedizinischen Informationen, Lehrinhalte natürlich alle auch lernen müssen. Also da gibt's schon die Verquickung zwischen beiden Studien. Das geht gar nicht anders.
Ist eigentlich die Ausbildung so standardisiert, dass es zwischen den Standorten kaum Unterschiede gibt? Also es ist egal, ob ich in Hamburg studiere, in Schwerin oder in München oder in Münster. Oder gibt es auch zwischen diesen einzelnen Standorten markante Unterschiede? Ich will vor allem auf den Punkt hinaus, Sie haben ja eins schon genannt hier, die sogenannte Limette, wo auch Zahnmedizinstudierende konkret dabei beobachtet werden, wie sie unter Stress auch mit Patienten umgehen. Gibt es so etwas überall, oder ist das ein Punkt, wo Sie sagen, na, da ist Münster schon besonders gut in dieser praktischen Ausbildung auch? Oder um es nochmal, wie gesagt, auf den Anfang zurückzukommen, ist das eigentlich überall ähnlich? Egal, wo ich studiere.
Also so wie wir die Limette und das Studienhospital haben, das hätten wahrscheinlich viele Standorte auch gerne. Also das gibt's nicht standardmäßig überall. Es gibt die Approbationsordnung, die uns natürlich vorschreibt, was Mindeststandard sein muss in den Lehrinhalten. Dass wir die Kurse, also es ist schon ein sehr verschultes System. Also wir haben schon eine fixe Abfolge von Kursen, von Praktika, all dem, weil wir ja auch im Sinne des Patientenschutzes die Studierenden alle gleichermaßen vorbereiten müssen. Die einzelnen Standorte haben sicherlich ihre Schwerpunkte. Ich habe anfangs schon erwähnt, dass wir in Münster zum Beispiel immer schon oder schon sehr lange den Aspekt Psychosomatik lehren. Das ist an anderen Standorten, das ist dann Add-on. Das war an anderen Standorten lange Zeit nicht der Fall. Aber die grundlegenden Dinge, also wie zum Beispiel Zahnerhaltung, Prothetik, also Füllungstherapien, Zahnersatz, es müssen so und so viel Basisleistungen, das ist dann spezifisch formuliert in der Approbationsordnung, das ist schon bundesweit einheitlich, weil wir haben eine Approbationsordnung, die gilt für alle. Nichtsdestotrotz gibt's hier natürlich Schwerpunkte, die dann es ja man und die Abfolgen sind eigentlich auch oder müssen im Wesentlichen identisch sein bundesweit. Insofern ist ein Wechsel von einem Standort zum anderen möglich. Ist natürlich dann immer die Frage, auch wir haben integrierte Kurse, das bedeutet, dass wir Zahnerhaltung und Prothetik über zwei Semester die Möglichkeit geben, die die entsprechenden Leistungen zu erbringen. Und wenn das kann an unserem Standort etwas anders organisiert sein als an einem anderen Standort. Das Ergebnis wird das gleiche oder vergleichbar sein, aber über diese organisatorischen Dinge könnte oder wird es vielleicht sein, dass dann man ein oder zwei Semester verliert, wenn getauscht wird. Also das kann durchaus sein.
Studieren mehr Männer oder mehr Frauen heutzutage? Und hat sich da auch über die Jahre hinweg was verändert?
Zu meinen Zeiten waren wir als Frauen in der Minderzahl. Mittlerweile sind die Männer in der absoluten Minderzahl. Also wir haben wirklich den Wechsel, dass wir 70-80% Frauenanteil haben mittlerweile.
Woran machen Sie das fest? Ich meine, das machen Sie an den Zahlen natürlich fest, aber was für eine Begründung steckt dahinter, wenn Sie auch mit den Studierenden sprechen? Woran liegt das? Und setzt sich das dann auch bis in die Praxen fort? Also, dass dann auch tatsächlich mehr Frauen nachher eine Praxis gründen oder Zahnärzte werden?
Da haben sich schon, glaube ich, viele den Kopf drüber zerbrochen, woran es liegt. Man könnte natürlich, als Frau würde ich jetzt sagen, die Frauen machen natürlich das bessere Abitur. Es ist ein Numerus Clausus-Fach und die haben dann die größeren Chancen, auch den Platz zu bekommen. Aber ich glaube, das greift ein bisschen zu kurz. Möglicherweise gibt es neue Berufsbilder, die vielleicht für Männer attraktiver sind, als es bisher der Fall war, dass sich da vielleicht wirklich die Sichtweise auf die Inhalte, auf das, was man tun kann, was man macht in dem Studium, dass die sich geändert haben. Das mögen Gründe sein, die hier ganz sicher mit hineinspielen. Das Problem wird sein, wenn wir einen sehr hohen Frauenanteil haben und die Frauen nach dem Studium auch über die Familiengründung, dann über Schwangerschaften auch zeitweise ausfallen, dass dann natürlich, wenn das nicht oder wenn wir keine ausgewogene Geschlechterverteilung haben, kann das in der Versorgung durchaus auch dann mal den ein oder anderen Engpass geben. Und vielleicht Frauen auch tragen ja heute nach wie vor die Hauptverantwortung noch für Kinder, für Familie, wobei sich das ja auch sehr, sehr schön ändert, dass eben beide Partner sich um Familie und Kinder kümmern. Aber nichtsdestotrotz muss einer sich dann doch entscheiden, da schwerpunktmäßig sich zu kümmern und dann das mit einer eigenen Praxis, mit einer Praxisgründung zu vereinbaren, die natürlich extrem hohe Kosten auch verursacht. Das ist alles nicht so einfach. Das sind Probleme, die standespolitisch gelöst werden müssen, wo man sich überlegen muss, welche Formate sind hier wichtig, um genau diesem Wechsel in der Geschlechterverteilung entgegenkommen zu können. Und trotz allem, noch ist die zahnärztliche Versorgung abgedeckt, aber wir müssen natürlich auch immer in die Zukunft blicken.
Unabhängig ob Mann oder Frau, vermute ich zumindest, wir haben schon so ein bisschen über den Respekt, den ich zumindest habe, vor dem Zahnarztbesuch gesprochen. Gilt das eigentlich auch umgekehrt? Spürt man das als Ausbilderin, wie Sie es sind, dass auch die Studierenden Respekt davon, oh Gott, heute ist jetzt mein erster lebender Patient da, jetzt ist es kein Phantom mehr, kein Kopf mehr, kein Modell mehr, jetzt habe ich wirklich das erste Mal jemanden vor mir, haben die auch genauso großen Respekt, ja, wie ich ihn vom Zahnarzt habe?
Das gehört auch dazu. Also man muss auch Respekt vor dem haben, was man macht. Ich glaube, das gehört zu jedem Job dazu und ganz besonders in dem Moment, wo es um die Gesundheit von Menschen geht. Und klar, also wenn ich mich an meine ersten Patienten erinnere, ich glaube, jeder kann sich an so diese erste Behandlung erinnern. Und da weiß ich wie heute noch, es war ein Brückentag, also ein Freitag nach irgendeinem Feiertag.
Brückentag passt natürlich zu Ihrem Beruf dann auch.
Genau.
Ausgezeichnet.
Es war eine Füllungsmaßnahme. Aber ich glaube, an dem Tag vorher, ich habe von nichts anderem geträumt und nachgedacht, als davon, dass ich am nächsten Tag live am Patienten stehe. Und
hat dann alles gut funktioniert?
Es hat dann wieder erwarten,
wunderbar funktioniert. Oder ist der Patient nie wiedergekommen?
Nein, und das sind dann auch immer sehr dankbare Patienten. Manche Patienten, die begleitet man oder die begleiten einen aus dem Studium raus. Ich bin ja in Münster dann geblieben, bis ins hohe Alter. Man wird dann gemeinsam in die Rente gehen, denke ich mal irgendwann. Und da müssen wir dafür sorgen, dass ein guter Nachwuchs da ist.
Kommen wir von der Ausbildung, Frau Wolowski, mal kurz noch zur Forschung. Ist aus Ihrer Sicht die Zahngesundheit weitgehend erforscht? Dass man sagen kann, naja, da gibt es wenig, was es noch an Neuerungen und Fortschritten zu erwarten ist, oder würden Sie sagen, nee, da gibt es durchaus noch blinde Flecken und ist gut, dass in Zahnkliniken oder an welchen Standorten auch immer da ein starker Fokus drauf ist?
Ich denke mal, es ist ganz viel erforscht, aber Forschung ist nie zu Ende. Also insofern gibt es immer noch wieder Forschungsbereiche, die sich aus Forschungsprojekten heraus ergeben. Dass man, wir machen oder mein Schwerpunkt liegt ja im Bereich der Funktionstherapie, wo man ganz viele Ursachen kennt, aber keine eindeutige Ursache identifizieren kann und wo man verschiedene therapeutische Ansätze hat und man sich doch wünscht, noch mehr fokussierter, noch mehr auf den Punkt kommen zu können. Also es gibt viele Dinge, die helfen. Es gibt weltweit extrem viele Daten und Studien und das zeigt eben, dass wir hier noch in ganz, ganz vielen Bereichen weiter suchen, weiter forschen müssen oder einfach Forschungsbereich und Schwerpunkt, der sicherlich auch noch in der Zukunft weiter bearbeitet werden muss, sind so unklare Phänomene wie Mundschleimhautbrennen. Hier haben wir immer noch eine große Patientengruppe, wo wir sagen müssen, es ist, ich sage jetzt mal den Fachbegriff, idiopathisch. Das heißt, das Brennen ist da, aber wir haben alles untersucht, von dem wir annehmen könnten, dass es die Ursache sein kann. Das konnten wir alles ausschließen. Trotzdem leiden die Patienten exzessiv und wir können hier nur versuchen, das Symptom zu lindern, aber die Ursache haben wir noch nicht gefunden oder die konnten wir nicht identifizieren. Und das sind immer so Bereiche, wo eben es ganz wichtig ist, dass weiter geforscht wird, dass wir Ursachen erkennen und dann im nächsten Schritt therapeutische Möglichkeiten finden.
Haben Sie auch den Eindruck, dass an den Zahnkliniken, Universitäten diese Forschung vorangetrieben wird oder ist das immer so ein bisschen das Stiefkind? Naja, die Lehre steht im Vordergrund, die Ausbildung steht im Vordergrund. Oder wenn Sie sagen, der Bereich der Forschung kommt auch durchaus zu seinem Recht und wird intensiv auch gefördert.
Es wird gefördert. Wir haben auch DFG-Projekte, also DFG-Förderungen in der Zahnmedizin. Wir haben auch die Kollegiaten aus der Zahnmedizin dort in dem DFG-Gremium sitzen, so dass hier auch der Fokus in die Zahnmedizin gerichtet werden kann. Nichtsdestotrotz, es ist schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Also wir haben Kollegen, also unsere Stellen hängen ja von der Anzahl der Studierenden ab. Also wir bekommen so viel Personal, wie wir Studierende ausbilden. Insofern ist der Schwerpunkt in der Lehre und das macht es uns manchmal schwierig, die Forschung auch so intensiv zu betreiben, wie wir es uns wünschen. Nichtsdestotrotz leisten wir uns immer wieder Kollegen aus der Lehre. Dann müssen andere die Aufgaben übernehmen, weil die Lehrleistung, die muss bleiben in der Menge, dass wir dann eben auch Kollegen schwerpunktmäßig in die Forschung reingeben, dass hier Themen bearbeitet werden können. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen machen zusätzlich zu einem hohen Lehraufwand sehr, sehr gute Forschungsprojekte. Und wir haben natürlich auch noch die ganz normale Patientenbehandlung. Und unsere jungen Kolleginnen und Kollegen wollen ja auch routinierter werden. Auch hier haben wir eine Ausbildungsverpflichtung, dass sie Patienten behandeln, dass sie dann auch die komplexeren Maßnahmen und Behandlungen lernen, so wie sie es in der Praxis auch lernen würden. Das noch on top zur Lehre und zur Forschung zeigt, dass es schon ein sehr, sehr zeitintensive Angelegenheit insgesamt ist. Nichtsdestotrotz müssen wir versuchen, allen Aspekten irgendwo Rechnung zu tragen.
Kommen wir zum Schluss, Frau Wolowski, noch auf Ihre eigenen Schwerpunkte mal zu sprechen. Sie haben ein Stichwort eben schon genannt, nämlich Funktionsstörung. Vielleicht können Sie uns allen mal kurz erklären, was Sie darunter verstehen. Was sind in Ihrem Zusammenhang Funktionsstörungen?
Das Kauorgan muss ja funktionieren. Also, dass wir hier sprechen, das machen wir eben mit der Kaumuskulatur. Wenn Sie etwas klein kauen, haben, ist die Muskulatur, ist das Kiefergelenk, sind die Zähne. Das ist ja ein sehr komplexer und auch sehr detailliert aufeinander abgestimmter Prozess. Wenn Sie den Mund aufmachen, wenn Sie gehen, dann möchten Sie das schmerzfrei machen und auch in ausreichendem Maße. Und hier können eben Störungen auftreten, dass die Beweglichkeit nicht mehr so funktioniert, dass es schmerzhaft ist, dass Sie das Gefühl haben, im Kiefergelenk, ich sag mal, das rappelt, reibt und knackt, dass hier irgendwelche Dinge möglicherweise nicht mehr so rund funktionieren, wie man es gewohnt
ist. Das geht ja schon weit über das hinaus, was man üblicherweise von einem Zahnarzt erwartet, wo man denkt, naja, der schaut nach, Karies, Füllung rein und gut ist. Das geht ja dann schon ein deutliches Schritt weiter, ne?
Ja, genau. Und da gehört natürlich auch dazu, manche Patienten knirschen nachts mit den Zähnen, also sogenannter Bruxismus, oder pressen die Zähne massiv aufeinander. Und dann kann man auch bei diesen Patienten häufig erkennen, dass die Wangenmuskulatur also so eine Bizepsqualität bekommt, also so richtig gut trainiert ist und ausgeprägt.
Finden Sie das gut? Also, guter Bizeps ist für viele ja erstmal durchaus erstrebenswert. Ich weiß nicht, wie das im Gesicht
da. Nicht jeder möchte dann so ein eckiges Gesicht haben, was sich dann daraus ergibt.
Das verstehe ich.
Also im gewissen Maße natürlich darf die Muskulatur und sollte die Muskulatur ausgebildet sein. Nur wenn es wirklich zum Hartspannen wird oder wenn es dazu wird, dass sie morgens so das Gefühl haben, ich muss erstmal spannen und dehnen und das Ganze fühlt sich irgendwie so lahm an und müde an, wenn ich morgens aufwache, dann wird hier offensichtlich nachts muskulär eine ganze Menge veranstaltet. Und die Muskulatur, die kann man über Physiotherapie möglicherweise wieder gelockert bekommen. Was in dem Kontext entscheidend ist, ist, dass über dieses Reiben der Zähne aufeinander Zahnhartsubstanz verloren geht. Das ist dann kein kariöser Verlust, sondern das ist ein nicht kariöser Verlust der Zahnhartsubstanz. Und weg ist weg an dieser Stelle. Und da müssen wir dann auch schauen.
Verlust ist Verlust, also günstig ist das in keinem Fall.
Genau, und da müssen wir eben gucken, dass da die Zahnsubstanz geschont wird. Man wird diesen Bruxismus nicht unbedingt behandeln können. Also können wir vielleicht gleich noch drauf kommen, wie, was möglicherweise hier Ursachen sein können. Aber ganz wichtig ist zunächst einmal, dass man die Zähne schützt vor weiterem Abrieb. Und das hier würden dann so Plastikschienen, also Kunststoffschienen angefertigt, die die Patienten nachts tragen. Und wenn sie darauf reiben und knirschen, dann reibt sich zwar der Kunststoff ab, aber der Zahn nicht, weil der Kunststoff weicher ist als der Zahn. Das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass eben Schienen zum Schutz eingesetzt werden.
Wo Sie gerade schon sagen, wir kommen vielleicht noch drauf, warum das so ist, dann machen wir das doch gleich mal. Sind das auch psychische oder können es psychische Gründe sein, aber können es auch andere Gründe sein?
Ja, es sind häufig so Situationen, wenn Sie so den ganzen Tag angespannt waren und diese Anspannung gar nicht abbauen konnten und so angespannt sich schlafen legen. Dann, wie gesagt, der eine spannt den Rücken an und wacht morgens mit tierischen Rückenschmerzen auf und der andere presst das, also Zähne zusammenbeißen und durch, sagt ja auch der Volksmund. Das passiert dann möglicherweise unter Stresssituationen im Sinne des Stressabbaus, dass man also darüber versucht, diese gesamte körperliche Anspannung loszuwerden. Und das können Ursachen für Bruxismus sein. Und hier ist es vielleicht mal ganz wichtig, eine gute Schlafhygiene sich anzugewöhnen. Also nicht abends so aus den Vollen raus und ab ins Bett, sondern erstmal runterkommen, erstmal zur Ruhe kommen, vielleicht auch mal den Spaziergang am Abend und dann erst entspannt hinlegen.
Ich finde das insofern interessant, weil mir sowas natürlich schon oft untergekommen ist, diese Empfehlung, mal abends runterkommen und so. Ja. Ich wäre ehrlich gesagt noch nie auf die Idee gekommen, dass das auch meinen Zähnen gut tut. Ich bin immer auf die Idee gekommen, das tut meiner Psyche gut, meine Muskulatur, ich kann davon gut schlafen, ja, okay. Ja,
so lernt
aber
man nie aus.
Dass das auch
aus,
für die Mundgesundheit günstig ist, das hatte ich noch nicht so auf dem Schirm.
Es ist ja nicht gesagt, oder sagen wir mal so, es knirscht ja nicht jeder. Aber wenn jemand das an sich feststellt und morgens so das Gefühl hat, dass die Muskulatur verspannt ist oder dass man erstmal so, dass den Mund ja vorsichtig öffnet und dehnen muss, so in diesem Sinne, dann sollte man das vielleicht auch mal mit dem Zahnarzt besprechen, auch mal draufschauen lassen, weil wir erkennen ja, wenn sogenannte Schliffffacetten da sind und wenn initial, also im Anfangsstadium, die vorhanden sind, dann kann man ja, ist ja noch Zeit genug, hier einzugreifen.
Sie forschen und praktizieren auch zu sogenannten unklaren Kiefergesichtsbeschwerden. Vielleicht können Sie diesen Begriff auch mal kurz erklären. Hängt das auch mit Knirschen zusammen beispielsweise?
Unter anderem,
ist das eines dieser Dinge oder?
Das können auch die schon angesprochenen psychosomatischen Ursachen sein, eben Schmerzen und Beschwerden, die wir nicht im traditionellen Ursachenprinzip, so nach dem Motto, ich habe Schmerzen, der Zahnarzt entdeckt das Loch und behandelt es und der Schmerz ist weg, sondern wo wir eben Schmerzen, Beschwerden, ich habe gerade das Mundschleimhautbrennen genannt, also viele Dinge, die als Beschwerde, und das ist ganz wichtig, wirklich auch von den Betroffenen so wahrgenommen werden. Das sind ja keine Simulanten, wie Sie schon sagen. Keiner geht zum Vergnügen zum Zahnarzt. Also wenn jemand mit Beschwerden kommt, dann leidet er auch drunter. Und unklar bedeutet an der Stelle, wir können keine im traditionellen Sinne eindeutige Ursache identifizieren. Hier spielen dann viele Faktoren eben, unter anderem auch psychosoziale, funktionelle Faktoren, eben so die gesamte Bandbreite des Lebens, kann man fast schon sagen, mit hinein.
Sie arbeiten, Frau Bolowski, auch zur Prothetik- und Werkstoffkunde. Hat sich da auch in den vergangenen Jahren, ich vermute mal ja, sehr viel getan, dass sich da also mit den Materialien, aber auch in der Art und Weise, wie es hergestellt wird, dass sich da vieles zum Positiven gewandelt hat, zum Wohle der Patienten?
Ja, also die Technik und der Fortschritt geht natürlich immer weiter. Ich hatte ja schon angesprochen, es gibt Situationen, da müssen wir keine Abformungen mehr mit Abformmaterial machen, da können wir scannen, also quasi ein Computerbild, indem wir die Kamera in den Mund hineinführen, quasi erzeugen, und auf der Basis, das Ganze läuft dann digital, kann der Techniker auch digital den Zahnersatz konstruieren. Es kann viel gefräst werden über Computertechnik. Dadurch sind dann auch Daten verfügbar, wenn herausnehmbarer Zahnersatz zum Beispiel verloren geht, hätte man den Datensatz, um das dann nochmals wieder anzufertigen. Materialien, hier ist natürlich immer das Bestreben, möglichst natürlich, möglichst zahnfarbig, Keramiken, Vollkeramiken, alles das sind so die Errungenschaften der letzten Jahre, Jahrzehnte, und die Entwicklung wird sicherlich noch weitergehen.
Kommen wir ganz zum Schluss vielleicht noch auf zwei etwas allgemeinere Aspekte oder Fragen, die ich habe. Zum einen, wenn man so manchmal was über Ärzte allgemein liest, auch was für ein gesellschaftliches Renommee sie haben, dann sind Ärzte natürlich nach wie vor sehr, sehr weit oben in allem. Und Zahnmediziner auch immer durchaus. Sie gelten vor allem auch als die wohlhabendsten aller Mediziner. Zumindest liest man das manchmal aus den Statistiken. Ist das nach wie vor so, oder würden Sie da sagen, nee, das ist auch ein bisschen Legende und da kommen viele Faktoren zusammen, man muss ja auch viel investieren. Wie sehen Sie so das gesellschaftliche Standing und auch das finanzielle Standing von Zahnärzten heutzutage?
Also das ist in der Tat Legende. Sie sehen mich ja gerade lachen. Die Vorstellung, dass Zahnärzte, es gab ja mal so einen Spruch, das Gold in den Mund und das Geld aus der Tasche ziehen, also davon sind wir mittlerweile ganz weit entfernt. Man muss wirklich ernsthaft sagen, die Zahnmedizin ist für die Praxen sehr teuer geworden. Allein die hygienischen Anforderungen, die wir haben. Und wir haben ja bewiesen während Corona, dass wir in der Zahnmedizin verdammt gut aufgestellt sind. Es gab ja wirklich keine echten Ausfälle und Infektionsketten aus zahnärztlichen Praxen heraus. Was daran lag, dass wir schon immer sehr, sehr gut in der Hygiene, in der Aufbereitung von Instrumenten, in all dem aufgestellt waren. Und hier kommen ja immer mehr Anforderungen auf die Kollegen zu, und auch die ganzen Gerätschaften, Zahnarztpraxen einzurichten. Das sind enorme Investitionen, die sich mal durch die gesetzlichen Krankenversicherungen und durch viele Behandlungsmaßnahmen oft nicht so gegenrechnen, wie es vielleicht noch in der Bevölkerung geglaubt wird. Und wenn man sich mal anschaut, auch im Bereich der Prothetik, da geht der Hauptteil der Kosten, die hier entstehen, nicht an den Zahnarzt, sondern eben an die Technik, ans Labor, ans Material. Das sind die Dinge, die hier die Kosten verursachen, und die bleiben eben nicht beim Zahnarzt. Also der Porsche vor der Tür des Zahnarztes, das ist mittlerweile Vergangenheit, und viele junge Kollegen müssen wirklich kämpfen, um ihre Praxen auch mit Personalkosten und mit allem, was eben hier eine Rolle mit reinspielt, und ich will jetzt hier nicht jammern auf irgendeinem Niveau, sondern einfach mal die Realitäten aufzeigen, dass es wirklich wirtschaftlich schwierig oft ist, eine Zahnarztpraxis, ich sag mal, auskömmlich auch gründen zu können und auch aufrechtzuerhalten.
Allerletzte Frage, Frau Bolowski, was macht für Sie einen guten Zahnarzt aus, wenn Sie so zwei, drei Faktoren benennen müssten, wo Sie sagen, wenn mich jemand fragt, wie ich es jetzt zum Beispiel tue, was sind so die wichtigsten Charakter- oder auch sonstigen Eigenschaften, die einen guten Zahnarzt auszeichnen?
Also zunächst einmal die fachliche Kompetenz, das spielt ja in jedem Beruf mit hinein. Und dann auch die Empathie. Das bedeutet für mich, dass man den Patienten wahrnimmt, dass man eben nicht nur in den Mund schaut und dass ich, wenn ich jetzt Patienten verabschiede, nicht nur weiß, wie sein Zahnstatus ist, sondern auch den ganzen Patienten wahrgenommen habe und auf die individuellen Belange der Patienten einzugehen und sich hier auch, darauf einzulassen, dass Patienten mit auch entscheiden dürfen, dass man einen gemeinsamen Behandlungs- und Diagnoseweg geht. Das sind für mich nicht nur spezifisch zahnmedizinische wichtige Eigenschaften, sondern ich glaube, die machen jeden Arzt aus und das unterscheidet uns gar nicht so groß. Uns unterscheidet vielleicht ein bisschen im Vergleich zu mancher anderer medizinischen Fachdisziplin, dass wir eben auch die handwerkliche Geschicklichkeit natürlich benötigen und hier auch die Kompetenz benötigen.
Noch nie war es um die Zähne der Deutschen so gut bestellt, verehrte Hörerinnen und Hörer. Noch nie haben wir uns so intensiv um unsere Mundgesundheit gekümmert. Das ist ein gutes Zeichen. Wichtig ist allerdings, am Ball zu bleiben und das auch tatsächlich und buchstäblich täglich. Das war eine Botschaft, die wir heute von Frau Wolowski mitgenommen haben. In der Forschung sieht es so aus, dass man schon sehr weit vorangeschritten ist, aber dass noch längst nicht alles ausgeforscht ist. Und was ich auch sehr interessant fand heute war, dass es dann doch viele Nebenaspekte gibt, an die man vielleicht als Laie, wie ich es bin, gar nicht denkt, an die Kiefer-Gesichtsbeschwerden, auch dass man möglicherweise damit andere Berufszweige noch erwischt und die sich darum kümmern, psychosomatische Beschwerden können auftreten, Muskelbeschwerden, so dass man auch immer bei so etwas nach rechts und links schauen muss, vor allem aber erstmal mit seinem Zahnarzt über all dies sprechen sollte. Ich danke Ihnen sehr für dieses informative und interessante Gespräch, Anna Wolowski.
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.